Lassen Sie uns stille werden. Herr Jesus Christus, nun haben wir uns noch einmal aufgemacht und sind hierher gekommen. Du siehst jetzt einen jeden Einzelnen. Du siehst ihn nicht nur von außen. Du kennst unser Herz. Und so weißt du auch, wie es uns zumute ist. Herr, jeder von uns hat seinen Packen zu tragen. Und so bitten wir dich, dass du uns dieses Gepäck abnimmst und uns frei machst, zu hören auf dein Wort. Amen. Jakobus, Kapitel 2. Und zwar die Verse 1 bis 13. Liebe Brüder, haltet den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn, der Herrlichkeit, frei von allem Ansehen der Person. Denn wenn in eure Versammlung ein Mann käme mit einem goldenen Ring und in herrlicher Kleidung, es käme auch ein Armer in unsauberer Kleidung, und ihr sähet auf den, der herrlich gekleidet ist, und spräche zu ihm, setze dich hierher auf den guten Platz, und spräche zu dem Armen, stell du dich dorthin oder setze dich unten zu meinen Füßen. Ist's recht, dass ihr solche Unterschiede bei euch macht und urteilt mit bösen Gedanken? Hört zu, meine lieben Brüder, hat nicht Gott erwählt die Armen in der Welt, die im Glauben reich sind und Erben des Reiches, das er verheißen hat denen, die ihn lieb haben? Ihr aber habt dem Armen Unehre angetan. Sind es nicht die Reichen, die Gewalt gegen euch üben und euch vor Gericht ziehen? Verlästern sie nicht den guten Namen, der über euch genannt ist? Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, liebe deine Nächsten wie dich selbst, so tut ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, tut ihr Sünde und werdet überführt vom Gesetz als Übertreter. Denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gebot schuldig, am ganzen Gesetz schuldig. Denn der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht die Ehe brichst, tötest aber, bist du ein Übertreter des Gesetzes. Redet so und handelt so wie Leute, die durchs Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Amen. Wir haben diesen Abend überschrieben: Wie werde ich mit meinen Mikros fertig? Und bei diesem Thema habe ich erlebt, was ich nie geglaubt hätte, dass nämlich Leute mich gefragt haben, was denn das eigentlich bedeute, was denn eigentlich Mikros seien. Mikros, hat das vielleicht mit Mikrofon zu tun? Wie werde ich mit dem Mikrofon fertig? Ältere Menschen haben so mit elektrischen Anlagen ihre Schwierigkeiten. Oder hat es etwas zu tun mit Mikado? Sie kennen ja dieses herrliche Spiel, wo man immer zittert und alles zusammenwirft. Oder gar mit Mickey Mouse. Wissen Sie, wenn das Ihre Kinder in die Hände kriegen oder Enkel, dann ist es mit den Schulbüchern vorbei. Und Sie fragen, wie werde ich denn mit der Mickey Mouse in meinem Hause fertig? Aber mit all dem hat es nichts zu tun, sondern Mikros sind Komplexe, Minderwertigkeitsgefühle. Und nun verstehe ich von Psychoanalyse sehr, sehr wenig. Und deshalb musste ich mich auch kundig machen. Und ich lese nun, was ich gelesen habe, im Originalton. Ein Komplex, ein Mikro, ist ein affektmäßiger Gedanke und Interessenkreis, der oft unbewusst verdrängt ist und dynamisch in Fehlleistungen, Träume, Neurosen, Zwangsvorstellungen weiterwirkt, zum Beispiel der Minderwertigkeitskomplex. Nach Aussagen der Psychoanalytiker bestehe jeder Komplex primär aus einem Kernelement, der dem bewussten Willen entsogen ist, unlenkbar und unbewusst, und sekundär aus einer Reihe damit verbundener Assoziationen, die von den umweltbedingten Erlebnissen stammen. Komplexe können sich abspalten und wie Fremdkörper auf das Seelenleben wirken. Schluss der direkten Rede, und nun sind Sie völlig im Bild. So, wie ich auch alles verstanden habe. Aber immerhin, so viel habe ich kapiert und mit hierher gebracht. Wissen Sie, ein Komplex, und es gibt kaum einen Menschen, der nicht mit Komplexen zu tun hat. Ein vor sich hergetragenes Selbstbewusstsein ist oft nur ein Schutzschild, damit man die Komplexe nicht sieht. Also Komplexe wie: ich bin nichts, ich kann nichts, aus mir wird nichts, mich mag keiner, das schaffe ich nie und so fromm kann ich auch gar nie werden. Und wenn ich die anderen sehe, dann kriege ich erst recht meine Komplexe. Diese Komplexe, die in uns liegen, sind nicht steuerbar, sondern sie führen ein Eigenleben in uns. Auf sie haben wir keinen Einfluss. Wir können uns nicht vorsagen, du brauchst keine Komplexe haben. Ein anderer kann es uns nicht zusagen, du musst keine Komplexe haben. Liebe Freunde, wir haben sie und wir leiden daran. Jeder. Mit solchen Komplexen oder Mikos geht man, wenn es zu stark wird, zum Arzt, zum Psychiater. Ich schlage Ihnen heute Abend vor, nicht den teuren Gang zum Psychiater zu machen, sondern gehen Sie mit mir zu Dr. Jakobus. Er legt uns nicht auf die Couch. Er braucht keine Reihe von Sitzungen und er verordnet auch keinen längeren Klinikaufenthalt. Dr. Jakobus nimmt uns ganz einfach in die Seelsorge. Und er beginnt sein Gespräch mit uns. Fast ist es ganz persönlich. Und eigentlich müsste man es nicht mit 200 Leuten so machen, sondern mit einem jeden Einzelnen. Er fängt nämlich an, zu all denen, die damit geplagt sind und immer wieder nicht damit fertig werden. Er sagt: Liebe Brüder, genauer heißt es, meine Brüder. Natürlich, Schwestern, schon oft gesagt, Schwestern sind eingeschlossen. Er kannte nicht unsere feministischen Probleme heute, die wirklich groteske Auswüchse annehmen. Gestern kam der Bub von einer Schulstunde zurück vom Singen, Buben um ihn herum, und die Lehrerin sagt: singt nicht so, dass ihr eure Vorderfrau, dass nicht jeder die Vorderfrau anspuckt. Er meinte den Vordermann, aber vorne saßen nur Buben, aber es wird Vorderfrau gesagt. Er war ganz entsetzt, was denn das für eine Wortbildung sei. Aber all diese, ja, seien Sie freundlich mit Ihrer Vorderfrau, sehen Sie, diese Probleme hatten die nicht. Wenn er von Brüdern sprach, dann schloss er alle mit ein, denn Brüder oder Bruder war ein theologischer Fachausdruck, nämlich für eine doppelte Stellung, die jeder Christ hat. Nämlich, Bruder drückt einmal aus unsere Stellung zu Gott. Durch die Sendung Jesu, der zu uns auf Erden gekommen ist als Sohn des Vaters, ist er unser Bruder geworden und wir zu seinen Brüdern und damit zu Kindern Gottes. Wir sind angenommen, wir sind aufgenommen, wir sind adoptiert. Das ist das Erste, was wir lernen müssen, wenn wir Mikros haben. Wenn Sie diesem Herrn gehören, dann gehören Sie zur Familia Dei, zur Gottesfamilie. Das ist mehr. Sie stammen dann nicht nur von den Windsors ab oder von den Grimaldis oder von irgendeinem anderen adligen Stamm. Sie gehören zum höchsten und schönsten und größten Adel, nämlich zu dem Adel Gottes. Das meint, wenn er sagt, Brüder, dann ist das unsere Stellung zu Gott und wir gehören hinein in die Gottesfamilie. Dort sind sie adoptiert. Und gleichzeitig drückt dieser Begriff Bruder ein zweites aus, nämlich unsere Stellung zum Nächsten. Sehen Sie, bei allen menschlichen Unterschieden und Verschiedenheiten stehen wir nämlich auf derselben Stufe nach Matthäus 23. Einer ist euer Meister. Ihr aber seid Brüder. Ich weiß nicht, woher Sie heute kommen. Sie kommen vielleicht und arbeiten in der Fabrik. Und dort gibt es selbstverständlich eine Chefetage. Es gibt eine Verwaltungsebene. Es gibt dann die Meister. Es gibt die Vorarbeiter. Und es gibt die Ungelernten. Alles ist schön sortiert. Und je nachdem gehöre ich zu den Oberen oder zu den Unteren. Oder vielleicht kommen Sie von einem Ministerium und dort gibt es den Minister und dann kommen die Staatssekretäre und dann kommen die Ministerialbeamte und ganz unten kommt dann der Kleinbeamte. Irgendwo sind sie eingeordnet und schauen nach oben oder sie drücken nach unten. Oder sie arbeiten im Kaufhaus, dann ist oben eben der Chef, dann kommen die Bereichsleiter, dann kommen die Abteilungsleiter und dann kommen die anderen Aufseher. Irgendwo kommen wir immer her und sind auch eingeordnet. Wenn Sie heute Abend hierher in die Schlosskirche gekommen sind, dann gibt es überhaupt nur zwei Ebenen. Einmal die unsichtbare Ebene, Gott, der Sohn Jesus Christus als der alleinige Herr. Und dann die zweite sichtbare Ebene, auf der wir jetzt sitzen. Und wir sitzen nicht nur auf der gleichen Ebene, sondern wir sind auch nach der Bibel alle gleich. Liebe Brüder, liebe Schwestern, das ist Platzanweisung. Wenn ihr Mikros habt, wenn ihr mit Komplexen zu tun habt, dann nehmt zuerst einmal hier zwischendrin Platz. Bleibt nicht zu Hause, verdrückt euch nicht, dreht euch nicht nur um die eigene Achse und bedauert euch nicht nur mit euren eigenen Problemen. Hier, in diesem Raum, in der Gemeinde Jesu Christi, hier haltet den Glauben an Jesus Christus. Haltet den Glauben an Jesus Christus, Vers 1. Das ist die zweite und letzte Stelle im Brief, wo der Name Jesu Christi überhaupt erwähnt wird. Wir könnten natürlich jetzt gleich entgegen, Herr Dr. Jakobus, der Glaube ist jetzt nicht das Thema, sondern meine Komplexe. Den Glauben, den habe ich doch eigentlich seit meiner Geburt, wenn ich an meine Mutter denke, die nicht nur abends mit mir gebetet hat, sondern auch morgens mit mir die Hände faltete, bevor ich zur Schule ging. Eine Mutter, die auch tagsüber zum Mittag und nachmittags gebetet hat. Doch den Glauben habe ich seit meiner Geburt. Und die anderen sagen, den Glauben, den habe ich doch seit meiner Taufe. Und vielleicht sind echte Lutheraner unter uns, die so sagen, doch seit der Taufe besitze ich diesen Glauben, den mir kein mehr nehmen kann. Und die Dritten sagen, den Glauben, den habe ich seit meiner Bekehrung. Seit ich am Altar nach vorne geschritten bin, als der zum Schritt nach vorne aufgerufen hat von der Kanzel, seit meiner Bekehrung habe ich den Glauben. Liebe Freunde, den Glauben hat man nicht. Keiner von uns. Auch ich habe diesen Glauben nicht. Man hat ihn nicht wie eine Brieftasche, die man in die Tasche einsteckt, obwohl man gar nicht an diese Tasche denkt. Glauben hat man nicht, Glaube hält man. Glaube hält man. Haltet den Glauben jeden Tag neu. Warum haben wir beim Beten zusammengefaltene Hände? Es gibt sicher viele Erklärungen, aber eine ist ganz bestimmt: zusammengefaltete Hände sind Hände, die etwas festhalten, die den Glauben festhalten. Es geht nicht nur darum, viel von Gott und seinem Wort zu halten, sondern dies alles festzuhalten. So wie ein Bub im Herbst, wenn er jetzt seine Drachen steigen lässt, so wie er jetzt ganz fest seine Schnur festhält, damit ihm der Drachen nicht davonfliegt. So kommt es darauf an, dass wir ständig und immer wieder die Hände falten, um den Glauben festzuhalten bei all den Anfechtungen, die über uns hereinbrechen. Auch wenn ihr von Komplexen geplagt seid, auch wenn ihr von Mikros gepeinigt seid, auch wenn ihr nicht mehr glaubt, dass das eigentlich noch besser werden könnte. Das Erste, haltet euch an diesen Glauben. Haltet fest am Glauben. Und nun sagt er das näher. Nämlich, haltet fest, haltet viel von seiner Herrlichkeit. Haltet wenig von unserer Eitelkeit und haltet gar nichts von menschlicher Großzügigkeit. Das will er uns heute Abend sagen. Das ist das eine. Erstens, haltet viel von seiner Herrlichkeit. Haltet den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit. Wir wissen, dass es bei den Psychologen eine Spiegelmethode gibt. Eine Spiegelmethode bezeichnet, dass in einer Sitzung der Psychologe, der Arzt einem durch Bemerkungen oder durch Fragen oder Hinweise gleichsam einen Spiegel vorhält, in dem man sich und vor allem seine Vergangenheit erkennen kann. Früher sagte man, erkenne dich selbst. Heute ist es, spiegle dich selbst. Deine Vergangenheit, dich selbst, muss gespiegelt werden mit Hilfe eines Psychologen. Der Jakobus hält uns auch einen Spiegel vor. Aber darin spiegelt er nicht unsere Ärmlichkeit, sondern Gottes Herrlichkeit. Er macht es fast so, wie wir als Kinder im Sommer beim Spiegeln auf der Straße. Sie haben das natürlich nie gemacht, aber wir waren Lausbuben. Und wenn wir kleine Spiegel hatten und die Sonne scheinte, dann gingen wir auf die Straße und bei den Nachbarn waren die Fenster offen, besonders bei jenem alten Polizisten, der sich so wahnsinnig aufregen konnte. Dort war es ja erst richtig interessant. Und dann hatte man seinen Spiegel, fing die Sonne ein und dann spiegelte man dem in sein dunkles Zimmer hinein. Dort, wo er saß und dann auch tatsächlich herauskam und unendlich brüllte. Sehen Sie, so ist das. Man spiegelt in ein anderes dunklen Raum, in ein anderes dunkles Zimmer hinein. Genau so macht es nämlich Jakobus. Er fängt die Herrlichkeit Gottes auf und spiegelt sie in unsere Seele hinein, die von Mikros dunkel geworden ist. Herrlichkeit. Herrlichkeit ist einmal, Jesus hat Herrlichkeit. Oettinger, der Theosoph und Theologe, sagt ja, Herrlichkeit ist enthüllte Göttlichkeit. Auf dem Berg der Verklärung ist sichtbar, dass Jesus diese Herrlichkeit hatte, oder auf Patmos ist sie sichtbar geworden. Aber jedes Mal, wenn die Menschen dieser Herrlichkeit direkt konfrontiert waren, fielen sie eigentlich um wie die Toten. Gott sei Dank können wir heute Abend nicht die Herrlichkeit Gottes sehen. Gott hat sie im Stall von Bethlehem transformiert. Das ewig Licht geht da herein. Nur ein paar ganz wenige Watts. Dieser Herr hat Herrlichkeit, die wir heute, Gott sei Dank, noch nicht sehen, sonst wären wir tot. Aber zweitens, Jesus gibt Herrlichkeit. Er gibt Anteil von seiner Herrlichkeit, von seinem Wesen, seinen Leuten ab. Wenn einer sagt, ich habe nichts und ich bin nichts, dann ist das so nicht wahr. Sie mögen gar nichts haben. Sie mögen in ihrer Ehe und Familie scheitern. Sie mögen mit ihren Kindern nicht zurechtkommen. Sie mögen schwach sein und immer weitere Krankheiten an sich feststellen. Sie mögen nicht angenommen und geliebt sein. Sie mögen nicht wissen, was denn morgen sein wird. Ihr ganzes Leben ist voll von Komplexen und sie sagen, ich habe nichts. Das ist nicht wahr. Sie haben die Herrlichkeit Gottes. Auch diesen Schein spiegelt er in ihre dunkle Seele. Er gibt Anteil von seinem himmlischen Schein hinein in unsere Dunkelheit. Er gibt Herrlichkeit und er führt zur Herrlichkeit. Er ist ein herrlicher Herr, aber zur Herrlichkeit geht es immer nur durchs Leiden. Herrlichkeit ohne Dunkelheit ist Schwärmerei. Noch einmal. Herrlichkeit ohne Dunkelheit ist Schwärmerei. Merken Sie sich diesen Satz in den nächsten Jahren. Ich weiß nicht, ich bin Liebhaber der Schwäbischen Alb und einer der schönsten Orte auf der Schwäbischen Alb ist die Falkensteiner Höhle. Dort hinter Urach, dort haben wir schon als Kinder versucht hineinzukommen. Ich habe damals schon gelernt, dass es mindestens 7 Höhlen gibt. Und ganz hinten sei eine ganz großartige Höhle mit wunderbaren Tropfsteinen und mit einem wunderschönen Wasser und einer großartigen Stille. Wer diese letzte großartige, herrliche Höhle sehen will, und es ist das Sehnen eines jeden Albfreundes oder Höhlenforschers, der muss bereit sein, einen sehr beschwerlichen Weg zu gehen, nämlich über glitschige Steine, enge Spalten, er muss durch Siphon sogar tauchen, er muss um verhängtes Gestein herumkommen. Anders ist dieses Ziel, diese herrliche Höhle nicht zu erreichen. Durch Leiden zur Herrlichkeit. Verstehen Sie? So ist es bei uns auch. Die Herrlichkeit erreichen Sie nur, wenn Sie diesen Kreuzweg Jesu auf sich nehmen. Und jedes Leiden durch Leiden ist breit gefächert. Bei dem einen ist es familiär, bei dem anderen ist es körperlich, bei dem dritten ist es ein berufliches Leiden, auch die seelischen Leiden, die ganz großen dieser Zeit. Und einer hat gesagt, unterm Strich ist die Summe der Leiden bei jedem gleich groß. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Aber ich habe langsam die Ahnung, dass dem so ist. Unterm Strich ist die Summe der Leiden bei jedem gleich groß. Nur die Art der Leiden ist verschieden. Deshalb, Kolosser 3, Vers 4, wenn Christus euer Leben offenbaren wird, werdet ihr auch mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Das Ziel ist Herrlichkeit. Man wird nicht immer an seinen Komplexen leiden müssen. Man wird nicht immer seine Neurosen haben. Man wird nicht immer geschlagen und gebeutelt sein. Liebe Freunde, das wird allein Herrlichkeit sein. Wenn frei von Weh ich dein Angesicht sehe. Das ist's. Haltet viel von Gottes Herrlichkeit. Aber das andere, haltet wenig von unserer Eitelkeit. Vom Ansehen der Person, sagt er. Denn sofort geht immer unser Blick zu den anderen. Wenn so Dr. Jakobus mit ihnen redet, dann gehen unsere Augen gleichsam durchs Fenster hinaus und wir sehen dort viele Leute auf der Straße spazieren gehen. Ja, der natürlich, der hat keine Mikos. Der hat die Komplexe überhaupt nicht nötig. Der mit seinem Geldbeutel, der mit seiner glänzenden Verwandtschaft, der mit seinem klugen Kopf, der mit seinen guten Zeugnissen, der kann selbstverständlich Selbstbewusstsein bewahren. Aber ich, arme Wurst, ich, armer Haufe, wenn ich nur Gottes Herrlichkeit sehen würde, dann doch. Wenn ich nur Gottes Herrlichkeit sehen würde, aber ich sehe eben auch die herrlichen Menschen, die Schönen, die Reichen und die Klugen, und deshalb habe ich doch meine Mikos. Dr. Jakobus sagt, frei werden vom Ansehen der Person. Sind Sie mit Person, verstanden Sie damals nicht irgendein Individuum, sondern gleichsam ein Etikett, das jeder getragen hat. Der war Sklave, der war Bürger, der war Händler, der war Feldherr und der war Fürst. Und nun war es schon im Alten Testament verboten, dass der Richter parteiisch ist. Er sagt, der ist Fürst, bei dem muss ich ein Auge zudrücken. Der ist Sklave, bei dem muss ich ein Exempel statuieren. Und der ist Händler, dem muss ich einmal richtig auf die Finger klopfen. Das war im Alten Testament schon verboten. Bei Gott ist nämlich kein Ansehen der Person. Das heißt, er schaut nicht auf das Etikett Hausfrau oder Verwaltungsdirektor. Er schaut auf die Person genauer. Er schaut aufs Herz. Glaube und Ansehen der Person, Glaube und Ansehen des Etiketts schließen sich aus. Es geht darum, dass wir nicht unsere Etiketten sehen, sondern an Gott glauben. Nicht Besitz, Stellung oder Herrlichkeit gibt Herrlichkeit, sondern allein der Herr der Herrlichkeit. Verstehen Sie? Nicht Ansehen, Stellung oder Herrlichkeit gibt Herrlichkeit, sondern allein der Herr der Herrlichkeit. Ihr glaubt an Jesus und ihr habt solche Hochachtung vor menschlichen Herrschaften und bekommt noch Komplexe. Und dann erzählt er dieses nette Gleichnis. Es könnte heute geschrieben sein. Stunde der Bibel in Ephesus. So wie in Stuttgart. In der Arena, im Neckarstadion ist Highlife. Tausende strömen nach unten. Bei der Diana, oder sagen wir bei Hegel, im Hegelsaal, kommen Hunderte zum vornehmen Konzert. Und in der Stunde der Bibel treffen sich auch ein paar Leute. Eben geht der Pfarrer an den Pult, er begrüßt die Leute und er sagt ein Lied an. Und bei den ersten Tönen, der haben noch nicht alle eingesetzt, geht noch einmal die Tür auf. Eine große Gestalt mit Bossmantel, einem Goldring von Kurz, der nicht zu übersehen ist, der tritt in diesen Raum. Und sofort ist der Pfarrer von seinem Pult weg, geht auf diesen Mann zu und sagt, ach, dass Sie hereinschauen. Wie schön, dass Sie sich Zeit nehmen, trotz Ihrem unglaublich vollen Terminkalender. Nehmen Sie doch gleich Platz in der ersten Reihe, Frau Kechele. Gehen Sie doch bitte nach hinten, damit der hier sitzen kann. Sehen Sie? Und dann kommt ein Lied und dann kommt ein Gebet und dann geht noch einmal die Tür auf. Und da steht einer ohne Mantel in der Kälte, ein Rollkragenpulli von der Eva und Jeans von Caritas. Und der Pfarrer ist ärgerlich. Er ruft über die Menge, Pünktlichkeit ist eine Zier. Von 8 bis 8.30 Uhr Eintreffen der Festgäste. Nehmen Sie doch endlich da hinten Platz, damit wir hier weitermachen können. Sehen Sie, der Pfarrer macht Unterschiede. So werden menschliche Rücksichten genommen. So übt man Parteilichkeit. So gibt es die traurige Verbindung von Glauben und Vitamin B, von Glauben und Verbindungen. Haltet wenig von solchen Eitelkeiten. Haltet euch doch immer an Jesus Christus, der von seiner Herrlichkeit in den Kuhstall abgestiegen ist und arm geworden um euretwillen und am Kreuz schließlich bettelarm war. Jesus sagt selber, selig sind, die da geistlich arm sind. Ihr, die ihr an Mikros leitet, bedenkt doch, dass alle, auch dieser Herr Direktor von Mercedes, dass alle arm sind vor Gott. Die mit Aktien und die mit einer kleinen Rente, die mit Haus und die nur mit einer Dachmann sagte, die mit Familie und die alleinstehend sind. Alle sind arm. Es ist die Ursünde das Unterschiede machen. Und immer wieder ist die Kirche mit den Mächtigen gegangen. Dieses Bündnis von Thron und Altar, später Revolution und Altar, dann Befreiungsbewegungen und Altar. Es gibt keine Bewegung, wo nicht der Altar immer auch von der Kirche geliefert worden ist. Und jedes Mal ist dies alles in Brüche gegangen. Ich brauche vor anderen keine Mikros zu haben, weil sie vor Gott alle gleich dran sind. So wie ich, nämlich bettelarm. Keiner steht anders vor diesem Gott da. Es lohnt sich nicht, an anderen hinaufzustarren, um dann seine eigene Mickrigkeit zu entdecken. Hat nicht Gott die Armen erwählt, sagt Jakobus, die im Glauben reich sind? Mikros kommen vom Vergleichen. Und der Vergleich ist immer die Ursünde. Deshalb 7 kurze Sätze daraus, die zu diesem zweiten gehören, haltet wenig von unserer Eitelkeit. Denn ein Satz, es steht fest, dass die einfache Bibelstundenfrau mit ihren betenden Händen für die Lebendigkeit der Gemeinde und für den Bau des Reich Gottes genauso viel tut, mindestens genauso viel tut, wie der predigende Pfarrer, Prälat oder Bischof. Genauso viel. Zweitens, wir wollen dankbar sein für wohlhabende Gemeindeglieder, die mit Spenden und Opfern die Sache des Reiches Gottes fördern. Aber wir dürfen sie nicht bevorzugen. Die Freude über den erschienenen Direktor hat ihr Recht, aber sie kann nie zu einer Vergötzung dieses Menschen führen. Drittens, auch Fremde sollen nie als Menschen zweiter Klasse behandelt werden. Sie wissen, wie wichtig dieser Satz ist. Egal, wie politisch wir denken, egal, wie wir denken, wie Asylantengesetze besser geregelt werden können, und sie müssen besser geregelt werden, kann uns nicht dem entheben, Fremde sollen nie als Menschen zweiter Klasse behandelt werden. Viertens, moralische Defekte, Süchtige, sollen wir nicht mit Geringschätzung begegnen. Zwar wird nicht alles gut geheißen, aber wir wissen nicht, welche Umstände sie dazu gebracht und welche Kämpfe sie mit sich selbst führen. Und dann, ein besonderer Götze heute ist die Leistung. Einer wird danach eingeschätzt, was er leistet. Liebe Freunde, hier ist der Platz. Die Gemeinde ist der Ort, wo diese grausame Regel nach der Leistung durchbrochen wird. Das ist der Platz, wo wir nicht nach Leistung gefragt werden. Und dann hängen wir das Etikett ab, das wir anderen umgehängt haben. Der ist lieb, der ist blöd, der ist dumm, der ist bekehrt, der ist unbekehrt. Lassen wir diese Etiketten weg. Gott weiß, was er von seinen Leuten zu halten hat. Und das Letzte, dieser Gott mag mich und er schätzt mich hoch. Freunde, wir sind doch keine Bettelbuben, sondern wir sind Herrenkinder. Warum dann noch die Mikros? Ein letztes ganz kurz. Haltet nichts von frommer Großzügigkeit. Es kommt nämlich ein letzter Einwand an Dr. Jakobus. Wenn einer sagt, so wichtig kann ja das Unterschied machen auch nicht wieder sein. Das ist doch nur ein Teilaspekt. Aber es gibt doch wichtigere Dinge. Und er antwortet, es gibt ein königliches Gesetz. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ein Gebot übertreten, ein Teilaspekt eines Gebots übertreten, heißt alle Gebote übertreten. Wissen Sie, wenn ich mit meinem Auto fahrlässig jemand töte, dann erlebe ich dann keinen Freispruch, wenn ich sage, ich bin aber 20 Jahre unfallfrei gefahren. Der eine Moment lässt mich praktisch schuldig werden. Ein Teilaspekt dieser Gebote, nicht beachtet, macht mich als Übertreter des ganzen Gebotes, macht mich als solchen offenbar und offenkundig. Eine Übertretung hat Bedeutung für unser ganzes Leben. Also, alle Gebote halten. Das heißt noch einmal Vers 1, den Glauben halten und damit Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, festhalten. Einer hat einmal sehr einfach gesagt, ich habe einen großen und herrlichen Herrn und hinter dessen Rücken habe ich mich immer versteckt. Liebe Gemeinde, an diesem Versteckplatz, bei und hinter diesem Herrn, dort ist der Verbandplatz für mikrokranke Seelen. Amen. Lassen Sie uns beten. Vater, nun musst du unsere Augen richten. Nun musst du deine Herrlichkeit in unsere Erbärmlichkeit hineingeben. Wir können das ja alles nicht. Wir können ja auch das alles anders gar nicht machen, als wie wir sind, aber du kannst's ändern. Du kannst uns diesen hellen Schein schenken, dass wir darin ganz neu dich erkennen, der du uns aufnimmst in deine Familie und der du dann ganz für uns sorgen willst, egal was kommt. Und Herr, gib, dass ich mich nicht an anderen messe, sondern dass ich helfe, dass auch sie deine Herrlichkeit entdecken. Befreie mich von der Last aller Komplexe. Gib du mir einen freien und fröhlichen und weiten Geist. Schenke uns immer die Gemeinschaft derer, die miteinander auf dem Wege sind, durch Leiden hindurch zur Herrlichkeit. Du weißt, die, die krank sind, die besonders bedrückt, die meinen, dass sie den Weg nicht finden können in ihrem Dunkel, gib ihnen einen besonderen Lichtstrahl. Tröste und stärke du. Wir befehlen uns dir an. Bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Amen. Und nun wünsche ich Ihnen einen gesunden Nachhauseweg, seien Sie Gott befohlen und auf Wiedersehen.